Ich möchte, bevor wir über Jesus nachdenken, ganz kurz ein wenig aus der Schule erzählen, wo ich arbeite als Lehrer und als Schulleiter im Wolfswinkel in unserer adventistischen Schule. Wir haben im Moment 43 Schülerinnen und Schüler, das ist eine kleine familiäre Gruppe. Und trotzdem fühlen wir uns gerade ganz groß, weil wir sehr voll sind mit 43 Schülerinnen und Schülern. Es ist Frühling, auch in der Schule. Die Kinder werden aktiver und es wird ein bisschen unruhiger und lebendiger. Aber es ist auch schön, dass das Leben da ist. Und ich staune immer, wenn Leute kommen in unser Schulhaus für ein Interessentengespräch oder für eine Schnupperwoche, wie ich fast jedes Mal die Rückmeldung bekomme, erstens, wow, das ist ja ein richtiges Schulhaus. Das sieht man von außen gar nicht. Das sieht aus wie ein Wohnblock, aber das ist ja ein richtiges Schulhaus. Und zweitens die Rückmeldung, es ist eine angenehme Atmosphäre, wir haben uns wohlgefühlt. Nach einer Schnupperwoche höre ich fast immer, wie Leute sagen, es war familiär, es war klein, man merkt, dass es persönlicher ist, dass es ruhiger ist, obwohl es sich für mich manchmal gar nicht ruhig anfühlt. Aber wahrscheinlich liegt das am Vergleich. Wenn euch das interessiert, dann möchte ich euch herzlich einladen, auch einmal vorbeizukommen für so ein Interessentengespräch oder für eine Schnupperwoche oder einen Schnuppertag. Vielleicht für eure Kinder, vielleicht für Leute, die ihr kennt. Kontaktiert mich, es gibt freie Plätze. Jetzt ist gerade eine gute Zeit, um sich für das neue Schuljahr Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Und es würde mich freuen, den einen oder anderen auch zu begrüßen in der Schule und so, dass ihr am eigenen Leib erleben könnt, wie sich das anfühlt in der Privatschule A bis Z. Vielen Dank auch für eure große Unterstützung. Ich mache dieses Jahr eine große Weiterbildung, wo ich auch mit anderen Lehrpersonen viel zusammen bin, von anderen Schulen, von öffentlichen Schulen. Und ich merke, wie gesegnet wir sind, weil es einfach in unserer Kultur als Gemeinde, als Kirche, ja, diese Großzügigkeit gibt. Und wenn wir etwas brauchen und wenn wir eine Idee haben und ein tolles Projekt und um Spenden bitten oder einen Sponsor suchen, dann findet sich meistens eine Lösung. Und ich merke, wie wertvoll das ist für Lehrpersonen, wenn man einfach eine tolle Idee, die man hat, auch umsetzen kann und es dann nicht am Geld scheitert. Vielen Dank für alles, was ihr spendet, für alle Schülerinnen und Schüler, die ihr direkt unterstützt. Das ist ein großer Segen und eine große Hilfe für unsere Arbeit. Jetzt möchte ich aber gerne zurückkommen zu Jairus. Ich habe schon ein bisschen erklärt in der Kindergeschichte, worum es heute gehen soll. Aber schauen wir nochmal auf Jairus. Er ist ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft. Jairus ist der Vorsteher der Synagoge in seinem Ort. Das bedeutet, dass die Leute ihn kennen, dass man ihm vertraut, dass er wichtige Aufgaben hat. Er ist wahrscheinlich zuverlässig. Er leitet die Gottesdienste in der Synagoge, führt durch diese Liturgie. Und ja, ich denke, er ist ein angesehenes Mitglied seiner Gesellschaft. Aber jetzt, in diesem einen Moment in seinem Leben, merkt er, dass all dieses Ansehen, all diese Sicherheit, dieses ganze Netz, das er sich aufgebaut hat, nicht mehr trägt. Denn jetzt geht es um seine Tochter. Sie ist todkrank. Vielleicht war sie am Anfang nur ein bisschen müde. Und wahrscheinlich hat er sich nicht viel dabei gedacht. Kinder sind manchmal müde. Und am nächsten Tag ist sie wieder ein Wirbelwind. Und dann hatte sie wahrscheinlich Fieber, aber auch bei Fieber denkt man noch nicht so viel. Kinder werden manchmal krank und dann werden sie auch schnell wieder gesund. Aber die Tochter von Jairus blieb krank und sie wurde immer schwächer, das Fieber ging nicht weg. Sie wurde nicht mehr richtig wach und die Ärzte, die gekommen sind, konnten auch nichts tun. Das Fieber bleibt und Jairus merkt, dass er hilflos ist, dass er nichts tun kann, dass er mit seinem Latein am Ende ist. Und er merkt, dass er diese Situation nicht in der Hand hat. Was er jetzt braucht, ist ein Wunder. Und wir wissen nicht, wie Jairus von Jesus gehört hat. Jesus war oft in den Synagogen, hat dort gepredigt. Die Leute haben ihn erlebt. Vielleicht hat er so von ihm erfahren, vielleicht hat er etwas selber miterlebt. Vielleicht hat Jairus sich auch schon über Jesus geärgert, weil er so eine ganz neue Perspektive auf den Glauben bringt und auf die Traditionen. Aber was wir wissen ist, dass er in diesem Moment, wo er am Ende ist und nicht mehr weiter weiß, Jesus sucht. Und er kommt zu Jesus, um ihn um Hilfe zu bitten. Jesus war auf der anderen Seite des Sees, er hat dort einen Besessenen geheilt, hat böse Geister ausgetrieben. Und als er zurückkommt über den See, da ist schon eine große Menschenmenge da, die ihn erwartet. Und auch dieser Jairus. Wahrscheinlich hat Jairus am meisten ihn erwartet. Und was wir lesen, und ich möchte euch einladen aufzuschlagen in Markus 5, ab Vers 21. Was wir dort lesen ist, dass Jairus Jesus zu Füßen fällt. Markus 5, ab Vers 21 wird unser Text sein heute. Alle drei Evangelisten berichten das so. Jesus kommt in diese Menschenmenge und Jairus fällt vor ihm in den Staub. Noch bevor ein Wort geredet wird, sieht man, wie Jairus ihm zu Füßen fällt. Und ich stelle mir vor, dass die Menschen, die das beobachten, das nicht so ganz einordnen können, dass dieser wichtige Mann Jairus, der Vorsteher der Synagoge, sich vor diesem Wanderprediger in den Staub wirft. Und wahrscheinlich war das auch nicht die Haltung, die sie erwartet haben, Jesus gegenüber. Wir lesen in Lukas 13 zum Beispiel von einem anderen Synagogenvorsteher, der sehr kritisch war und der Jesus konfrontiert hat, weil er am Sabbat die Gebote missachtet hat und geheilt hat. Was ist los mit Jairus, dass er sich hier in den Staub wirft? Und wir lesen das in Vers 23, Markus 5, Vers 23. Er flehte ihn an: Mein Töchterchen ist todkrank. Komm und lege ihr die Hand auf, damit sie gerettet werde. Jairus fleht um Hilfe. Und er glaubt, dass Jesus diese Macht hat, dass Jesus diese Möglichkeit hat, seiner Tochter zu helfen. Er sagt, lege die Hand auf. Und ich finde es so schön, dass hier bei Markus wirklich diese Verniedlichung steht von diesem Wort Tochter. Er sagt, mein Töchterchen ist krank. Bitte hilf mir. Lukas erklärt es ein bisschen sachlicher. In seiner Beschreibung sagt er, Jairus hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren und sie lag im Sterben. Es ist sein einziges Töchterchen und er kommt zu Jesus und bittet um Hilfe. Wir haben hier nicht einen hoffnungslosen Mann vor uns, sondern jemand, der seine ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt hat. Und Jesus sagt ja. Und Jesus geht mit ihm. Und hier beginnt in dieser Geschichte eine Bewegung. Eine Bewegung von Jesus, der sich in die Richtung von Jairus und seiner Tochter bewegt. Er sagt, ja, Jairus, ich komme zu dir. Und er macht sich auf den Weg. Aber in dieser Geschichte gibt es auch eine Gegenbewegung. Sobald Jesus nämlich auf den Weg sich macht und in dieser Menschenmenge sich bewegt, da spürt er plötzlich, wie jemand ihn berührt am Saum seines Kleides. Und er merkt, dass da etwas passiert und er dreht sich um. Und da ist diese blutflüssige Frau, die seit 12 Jahren krank ist und die sich gewagt hat, Jesus zu berühren. Auch sie setzt ihre ganze Hoffnung auf Jesus und Jesus bleibt stehen und er kümmert sich um diese Frau. Und wir merken, da ist eine Gegenbewegung. Da ist etwas, das Jesus aufhalten will, dass er nicht zu Jairus, seiner Tochter, kommt. Wie fühlt sich wohl Jairus in diesem Moment? Natürlich sieht er, dass sie krank ist. Natürlich sieht er, dass diese Frau auch Hilfe braucht. Und ich glaube, er spürt aber auch dieses Nein, Jesus, bleib jetzt nicht stehen, komm doch zuerst zu meiner Tochter. Und er fühlt die Erleichterung, als diese Situation vorbei ist und Jesus sich wieder auf den Weg macht. Und die Bewegung geht weiter, hin zu der Tochter. Und dann, Vers 35, lesen wir, dass diese Gegenbewegung wieder sehr stark wird. Noch während Jesus redet, kommen die Leute des Synagogenvorstehers und sagen, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du den Meister noch? Die Todesboten kommen und sie bringen die Nachricht, dass jetzt alles zu spät ist. Sie reden zu Jairus und sagen, Jairus, lass Jesus, es bringt sowieso nichts mehr. Und ich sehe vor mir diesen Jairus, wie er in sich zusammensackt. Jetzt ist es wirklich zu spät. Seine Hoffnung erlischt. Er ist ganz am Ende, ganz am Boden. Warum? Warum so knapp? Warum gerade jetzt? Jesus war doch schon auf dem Weg, er hat sich doch schon in Bewegung gesetzt und jetzt ist es trotzdem zu spät. Und die Boten machen ganz deutlich, dass es sich nicht mehr lohnt, den Meister noch länger zu bemühen. Und zum zweiten Mal spüren wir diese Gegenbewegung. Jesus wird aufgehalten. Sie sagen, es lohnt sich nicht, komm nicht zu ihr. Aber es ist so spannend, wie Jesus reagiert. Über Jairus bricht alles zusammen und er versinkt in der Passivität. Wir lesen nichts mehr von ihm. Bis zum Ende der Geschichte sagt Jairus nichts mehr. Aber Jesus reagiert oder reagiert eben nicht. Obwohl die Leute zu Jairus geredet haben, lässt Jesus sich nicht abbringen. Er hat gehört, was sie sagen, aber er überhört das, was sie sagen. Die Elberfelder macht das sehr deutlich in Vers 36, wo das sehr genau übersetzt wird. Jesus überhörte das Wort, das geredet wurde. Er überhört es. Das heißt nicht, dass er es nicht gehört hat. Das heißt, dass er es überhört. Und das ist, glaube ich, genau wie vorher für die Kinder etwas, das für uns sehr spannend ist, wo wir wirklich etwas aus dieser Geschichte lernen können. Die Worte von diesem Boten sind sehr endgültig. Sie sagen, es bringt nichts mehr, sie ist tot. Aber Jesus überhört das, er widerspricht nicht, er diskutiert es nicht mit ihnen, er erklärt auch nichts, aber er entscheidet sich einfach, diesen Worten keine Autorität zu geben. Er geht daran vorbei, er geht an diesen Leuten vorbei und er bewegt sich weiter in Richtung von diesem Töchterchen. Warum? Weil nicht jede Stimme in unserem Leben das Recht hat, über uns zu bestimmen. Ich finde das ein schönes Wortspiel. Gib nicht jeder Stimme das Recht, über dich zu bestimmen. Auch wir kennen solche Stimmen. Es ist zu spät. Das wird nichts mehr. Da kannst du sowieso nichts mehr dran ändern. So bist du halt. Das ist wieder mal typisch für dich. Diese Stimmen können von anderen Menschen kommen, aber sie können noch viel schlimmer auch aus unserem eigenen Inneren kommen. Manchmal sind sie laut, manchmal sind sie leise und oft sprechen wir selbst so zu uns. Wie oft glauben wir diesen Stimmen mehr als dem, was Jesus sagt? Vielleicht kennst du das aus ganz konkreten Beispielen in deinem Alltag. Eine Beziehung ist irgendwie festgefahren. Man hat sich nichts mehr zu sagen. Man ist enttäuscht. Das hat keinen Sinn mehr. Es ist vorbei. Das kriegen wir nicht mehr hin. Die Frage ist, soll man auf diese Stimmen hören oder sie überhören, so wie Jesus das in diesem Beispiel getan hat? Jesus zeigt uns, nicht jede Stimme verdient eine Antwort. Nicht jedes Diagnose von solchen Stimmen ist ein endgültiges Urteil. Manche Stimmen verlieren auch ihre Macht, wenn wir ihnen nicht das letzte Wort geben. Und genau das tut Jesus hier. Er übergeht die Worte der Hoffnungslosigkeit. Er wendet sich wieder Jairus zu. Der Mann, der gerade den Boden unter den Füßen verloren hat. Und er richtet einen einzigen Satz an Jairus und sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Jesus tut nicht das, was diese Stimmen sagen von diesen Leuten, sondern er spricht Jairus Mut zu und sagt ihm in Vers 36, fürchte dich nicht, glaube nur. Das ist eine Einladung, sich nicht von dem bestimmen zu lassen, was da gerade gesagt wurde, sondern festzuhalten an dem, was Jesus gesagt hat. Jesus hat gesagt, ich komme zu dir, Jairus, und ich helfe deiner Tochter. Und dabei bleibt er auch. Jesus lässt sich nicht aufhalten. Und es ist gut, solche Stimmen auch einfach mal bewusst zu überhören. Genauso spricht Jesus auch heute zu dir. Fürchte dich nicht, glaube nur. Der Glaube ist das, was Jairus in dieser hoffnungslosen Situation wieder hoffen lässt. Und Jesus geht weiter. Die Bewegung zu dem Mädchen geht weiter. Er lässt sich nicht aufhalten. Und wir sehen noch einmal eine solche Gegenbewegung in Vers 39. Da gibt es diese Klageweiber. Das sind Leute in der Kultur damals, die man sogar mieten konnte und bezahlt hat dafür, dass sie kommen und traurige Musik machen und klagen und weinen. Und das sind diese Leute. Und sie kommen, Vers 39, in das Haus des Jairus. Und er sieht die Aufregung und er sieht, wie sie weinen und laut klagen. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt ihr? Und warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft. Und sie lachen ihn aus. Noch einmal, die Bewegung zu dem Mädchen und die Gegenbewegung. Sie lachen ihn aus, sie sagen, ja, spinnst du, sie ist tot. Was soll das? Und obwohl es eine traurige Situation ist, lachen sie Jesus aus. Aber auch hier überhört Jesus dieses Auslachen. Er geht einfach darüber hinweg. Jesus ist Gottes Sohn. Er hat nicht nur das Leben, sondern er ist das Leben. Und er hat tatsächlich einfach eine ganz andere Perspektive auf den Zustand von diesem Mädchen. Für ihn schläft sie. Warum? Ja, weil er sie auch aufwecken kann. Und genau das tut er. Er schickt alle hinaus, alle vor die Türe, nur drei von seinen Jüngern und die Eltern nimmt er mit hinein zu dem Kind. Und er legt dem Mädchen die Hand auf. Er nimmt die Hand des Mädchens und er sagt zu ihr in ihrem aramäischen Dialekt, Talitha kum, Mädchen, steh auf. Genau das, was man einem Kind sagen würde, das schläft und das man aufwecken möchte. Und Markus schreibt, sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war 12 Jahre alt, da waren sie fassungslos vor Entsetzen. Die Eltern, die Jünger, die das gesehen haben, sind fassungslos vor Entsetzen. Und ich glaube, das ist die Reaktion, die wir in der Bibel oft sehen, wenn Menschen Gott begegnet. Dieses Entsetzen, dieses Bewusstsein, dass da etwas ist, das so viel größer und so viel stärker und so viel heiliger ist als ich selbst. Ich glaube, das ist diesen Leuten in dem Moment bewusst geworden, wo Jesus dieses Mädchen aufgeweckt hat. Trotz all dieser Gegenbewegungen, trotz all diesen Momenten, wo es stehen bleibt in dieser Geschichte, hat Jesus sich nicht abhalten lassen, zu Jairus zu gehen, zu dem Mädchen zu gehen und ihr zu helfen. Und Jairus steht am Ende dieser Geschichte nicht mehr dort, wo er am Anfang war. Am Anfang war er ein Mann, der alles im Griff hatte, ein angesehener Mann, ein Synagogenvorsteher. Dann hat er alles verloren und jetzt, genau in diesem Moment, hat Jesus ihm geholfen und hat Jairus berührt und er ist fassungslos vor Entsetzen, weil er Gott begegnet ist. Es zeigt auch für uns und unser Leben, dass Jesus sich nicht aufhalten lässt. Er bleibt nicht stehen. Er lässt sich nicht von Menschen aufhalten und nicht von irgendwelchen Umständen, ja nicht einmal vom Tod. Er geht bis in das Haus hinein, bis in mein Haus, bis in dein Haus, bis zu der Situation, für die wir ihn brauchen. Und er macht einen Unterschied. Und wir können erleben, dass uns Gott begegnet und fassungslos merken, wie heilig er ist und wie klein wir sind. Da, wo für uns alles aufhört, da hat für Jesus noch lange nicht alles aufgehört. Und das ist die Hoffnung, die in dieser Geschichte liegt. Vielleicht kennst du auch solche Stimmen, die dir sagen, du schaffst das nicht, du bist zu klein, es ist vorbei. Es bringt nichts mehr. Vielleicht glaubst du diesen Stimmen auch. Aber diese Geschichte zeigt mir, dass solche Stimmen nicht das letzte Wort haben. Jesus lässt sich nicht aufhalten und er lässt dich nicht allein. Es ist die Einladung an dich, nicht auf diese Stimmen zu hören, sondern auf Jesus. Lass nicht jede Stimme in deinem Leben über dich bestimmen. Sondern halte dich an die Stimme deines Herrn. Amen.